Digital mobil im Alter. Der Podcast für Senioren. Von der Stiftung Digitale Chancen und O2. Am Mikrofon Daniel Finger. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Digital mobil im Alter, dem Podcast für Senioren. Mein Name ist Daniel Finger. Schön, dass Sie dabei sind. In dieser Folge unseres Podcasts geht es um ein Thema, das beileibe nicht nur für ältere Menschen wichtig ist. Ich möchte wissen, wie wir herausfinden, welche Informationen im Internet vertrauenswürdig sind. Wie können wir Dinge, die wir finden oder die wir zugeschickt bekommen, überprüfen und herausfinden, was stimmt? Darüber sprechen wir in dieser Folge und über etwas, das Ihr Mobilgerät sicherer machen kann, aber vielen Menschen etwas unheimlich ist. Sicherheitsupdates für Ihr Handy oder Tablet. Was genau sind diese Updates eigentlich und warum sind sie sinnvoll? Das werden wir klären. Aber zuerst wollen wir uns Fehlinformationen im Netz widmen. Oft betreffen sie Themen aus der Politik, aber häufig auch Themen rund um Krankheiten und echte oder erfundene Heilmittel und Therapien. In Zeiten wie der Corona-Krise gibt es so viele Nachrichten zu dem Thema, dass es manchmal schwerfällt, den Überblick zu behalten. Darüber spreche ich mit Dr. Michael Littger. Er ist Geschäftsführer des Vereins Deutschland sicher im Netz. Michael, gerade in der Corona-Krise waren jede Menge Falschmeldungen im Netz im Umlauf und ich glaube, das ist auch immer noch so. Wer oder was steckt dahinter?
Hier nutzen Menschen die Emotionen und auch die Ängste aus, die das Thema natürlich auslösen, mit falschen oder auch mit Halbwahrheiten, sodass man jetzt besonders stark, sage ich mal, die Augen aufmachen muss.
Kannst du uns da vielleicht ein paar Beispiele geben? Ich glaube, gerade zu Anfang der Corona-Krise gab es jene Menge Falschmeldungen. Was war da so unterwegs?
Ja, ich glaube, wir könnten die Stunde hier füllen mit Beispielen. Ich nenne mal nur so ein paar besonders unglaubliche eigentlich aus meinem eigenen Bekanntenkreis. Die Nachricht, dass es dazu gekommen wäre, dass die Krankenhäuser keine Patienten mehr aufnehmen. Also wirklich Nachrichten, die geeignet sind, Angst und Unsicherheit zu stiften und die leider auch oft so verpackt sind, dass man sie überhaupt nicht von seriösen Nachrichten unterscheiden kann oder auch die Nachricht, dass es angeblich zur Schließung von Supermärkten käme oder zu einer ganz komischen Öffnungszeitänderung. Ja, in die Richtung gehen solche Falschmeldungen.
Das klingt jetzt erstmal unglaublich. Ich kann mir vor allem überhaupt nicht vorstellen, wer davon einen Nutzen haben könnte. Habt ihr eine Idee, warum Leute, die solche Meldungen in die Öffentlichkeit bringen, das machen?
Naja, es gibt wohl zwei verschiedene Arten von Motivation. Die einen finden es wohl besonders witzig, also die empfinden daran tatsächlich eine Art Hobby, andere Leute reinzulegen und auch gerade jetzt, wenn es um Emotionen geht, hier noch einen draufzusetzen. Beziehungsweise es gibt da auch so eine Art Sport, wie schnell schaffe ich es, eine verrückte Nachricht in möglichst große Verbreitung zu kriegen. Das ist dann auch wirklich leider auch beeindruckend, dass also Nachrichten in wenigen Stunden oft übers ganze Land sich verteilen. Die andere Motivation, genau, sind auch mitunter wirtschaftliche Interessen. Ich kann also durch gezielte Nachrichten zum Beispiel, dass irgendein Angebot, dass irgendein Gut, Güter knapp werden, kann ich also verursachen, dass die Leute das jetzt noch schnell kaufen und dadurch eben hier auch manipulieren und mir einen Vorteil erschaffen.
Jetzt sind die Senioren nicht mit dem Internet aufgewachsen und viele von ihnen sind erst, sagen wir mal, dabei, die ersten Schritte ins Internet zu machen. Manche vielleicht haben das sogar noch vor sich. Würdest du sagen, die sind besonders gefährdet, auf solche Meldungen reinzufallen?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich der Fall. Es gibt dafür auch mehrere Begründungen und auch Beobachtungen. Zum Beispiel, dass es einfach nicht so geübt ist, dass wenn zum Beispiel ein Absender von einem angeblich seriösen Anbieter kommt, dass das einfach auch ganz leicht heutzutage gefälscht werden kann. Ich habe es also von früher noch aus der analogen Zeit, wenn ich einen Brief bekomme, zum Beispiel von einem Anbieter, den ich kenne, dann ist der auch meistens von diesem Anbieter gewesen. Das ist heute im Internet eben etwas anders und sich hier umzustellen, ist eben gar nicht leicht. Zum anderen gibt es natürlich auch die mangelnde Praxis doch in vielen Bereichen noch, wo es einfach nicht so geübt ist, schnell auch mal die Möglichkeiten zu nutzen, um eine Falschmeldung zu entlarven. Und hier müssen wir deshalb auch aufholen.
Wie ist denn das mit uns Menschen grundsätzlich? Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Senioren besonders unvorsichtig sind, denn viele meiner Kollegen und selbst meine Kinder kommen oft mit erstaunlichen Dingen, die sie erstmal glauben, wo ich sage, da müssen wir nochmal nachgucken. Warum fallen wir Menschen denn auf solche Meldungen aber grundsätzlich leicht herein?
Ja, es ist eine gute Frage. Zunächst ist es tatsächlich richtig, dass es auch jungen Menschen besonders häufig schwerfällt, Falschnachrichten von echten Nachrichten zu unterscheiden. Ich glaube gerade, dass es im Moment, wo es doch um, wie gesagt, auch teilweise Ängste, Unsicherheiten geht, dass es da schon so ist, dass auch ein Strohhalm von Hilfestellung oder auch eine Nachricht, die man wie zu seinen Erwartungen passt oder zu seinen Ängsten passt, dass man hier erstmal gar nicht an das Schlechte glaubt, sondern dass man erstmal sagt, wow, das ist wirklich die Information, auf die ich jetzt eigentlich sogar gewartet habe, dann kommt man erstmal instinktiv gar nicht auf das Thema, ist das wahr oder ist es nicht wahr, sondern es werden in einem Reflexe angesprochen, die erstmal auf schnelle Reagieren ausgerichtet sind. Deshalb kommt es zum Beispiel auch zur Weiterleitung. Man will falsche Meldungen, die einem aber nicht falsch erscheinen, mit die anderen teilen. Man will sagen, schau mal hier, du musst dich schützen. Das ist oft gut gemeint, bewirkt dann aber auch genau das Gegenteil. Und deshalb haben es gerade jetzt auch Falschmeldungen leider immer noch so besonders leicht und leichtes Spiel.
Wenn ich jetzt natürlich eine Meldung für total seriös halte, dann habe ich natürlich gar keinen Anhaltspunkt und gehe wahrscheinlich nicht in die Nachforschung. Aber wenn ich nicht ganz sicher bin, wenn ich bei irgendeiner Meldung denke, oh, das kommt mir schon komisch vor. Wie kann ich denn als Otto-Normalverbraucher herausfinden, ob so eine Meldung stimmt oder nicht?
Ja, auf die Frage habe ich quasi schon gewartet. Da kann man eine ganze Menge tun. Schon mal Menschenverstand einschalten, sage ich immer. Einfach aufmerksam sein, wenn einem die Meldung besonders manchmal auch lustig oder abwegig vorkommt, dann spricht doch einiges dafür, dass man hier jedenfalls besonders aufpassen muss. Zum Beispiel das mit anderen Nachrichten abgleicht. Sprich, wenn es wirklich eine relevante Nachricht ist, dann finde ich die natürlich auch auf seriösen, geprüften, mir bereits bekannten Nachrichtenportalen. Und wenn dort eben gar nichts über dieses Thema zu finden ist, dann spricht das doch für eine falsche Meldung. Drittens auch immer bitte darauf achten, wo habe ich denn diese Nachricht jetzt her? Also wenn ich nur über eine SMS oder über einen Chat oder auch soziale Medien über eine Nachricht informiert werde oder einen Link bekomme, den ich vorher noch nicht kannte, dann ist das auch natürlich ein weiteres Indiz, dass etwas mit dieser Meldung nicht stimmt, sodass ich hier schon Indizien habe, mit denen ich mich auch schützen kann.
Und du würdest wahrscheinlich auch sagen, wenn ich nicht ganz sicher bin, dass es eine richtige Information ist, dann erstmal nicht weiterleiten, sondern erstmal überprüfen.
Ja, ganz genau. Was kann ich tun, wenn ich es also mit einer Falschmeldung wahrscheinlich zu tun habe? Wie du gesagt hast, ganz gewiss nicht weiterleiten. Wenn ich sie weiterleite, dann bitte mit der Nachricht Vorsicht. Es könnte eine oder es scheint eine Falschmeldung zu sein. Ich kann aber auch noch dahin mich schützen, indem ich bei solchen Nachrichten ganz gewiss nicht auf Links, auf Anhänge drücke, da es leider auch so ist, dass nicht nur Falschnachrichten im Umlauf sind zu Corona, sondern eben auch Schadsoftware verbreitet wird mit dem Thema, sodass ich also hier auch in der Art reagieren sollte, dass ich jetzt nicht auf Links oder entsprechende Anhänge drücke. Wenn ich noch ein drittes ergänzen darf,
klar.
Wenn man Nachrichten bekommt, die über jemanden handeln, sei es jemand gibt ein Zitat oder eine Institution wird zitiert, ein Krankenhaus, vielleicht sogar auch nur ein Bäcker in der Nähe, mit dem irgendwas passiert sein soll, ruhig diese Person auch mal kontaktieren und sagen, hier ist was über dich im Umlauf, ist das überhaupt wahr? Und dann gibt man der Person oder der Organisation, gerade auch in dörflichen Regionen, die Möglichkeit, auch ein Gegenstatement rauszugeben, sodass die Verunsicherung möglichst schnell wieder aus der Welt geräumt ist.
Du hast gerade erwähnt, dass an bestimmten Nachrichten auch Dokumente dranhängen könnten oder kleine Programme, die dann Schadsoftware auf den Rechner einschleusen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine E-Mail bekomme mit einer angeblich wichtigen Information zum Thema Corona, da ist ein PDF dran und dahinter verbirgt sich so eine Schadsoftware. Was kann mir dann schlimmstenfalls passieren?
Ja, bei einer Schadsoftware kann einem ja leider ganz viel passieren. Das beginnt zum Beispiel, dass man es gar nicht merkt, dass einem also leise Dinge ausgespäht werden, Daten, die ich eigentlich nicht weitergeben möchte, zum Beispiel auch Bilder auf meinem Laptop, zum Beispiel aber auch Zugangsdaten zu meinem E-Mail-Konto. Das ist eine Variante, was hier passieren kann. Es kann aber auch passieren in einem anderen Extrem, dass PC gesperrt wird, dass man erpresst wird mit einer Schadsoftware. Das sind die Möglichkeiten leider sehr groß, die einem hier drohen durch Schadsoftware. Insoweit sollte man sich davor schützen. Kann man übrigens auch machen, wenn man den Anhang schon geklickt hat. Ist jetzt auch nicht alles verloren. Man kann Antivirenschutzprogramme zusätzlich noch auf seinen PC zum Beispiel laden, beziehungsweise man muss Updates bei seinem Betriebssystem, die regelmäßig jetzt auch angeboten werden, einfach zulassen. Und das gibt dann einem auch schon mal Schutz, sich vor neuen Bedrohungen zu schützen.
Jetzt glaube ich, dass das für viele Senioren wahrscheinlich alles sehr komplex und schwierig klang. Und das ist es ja auch, wenn man das nicht zum ersten Mal macht. Das heißt, dann vielleicht besser nicht auf die Anhänge klicken. Aber wenn es passiert ist, wenn man irgendwie so ein Problem hat, wie ist deine direkte Durchwahl, damit du allen helfen kannst, Michael?
Ja.
Nein, anders gefragt, wo kann man sich Hilfe holen?
Ja, danke Daniel, dass du mich da jetzt schon direkt schützen wolltest. Sehr ehrenwert. Ich hätte sie sonst gerade schon rausgegeben. Alternativ gibt es natürlich Anlaufstellen und auch Hilfestellungen für ältere Menschen ganz besonders. Was ich gerade wieder gelesen, hat mich sehr gefreut, auch von Seiten des Familienministeriums, auch des Verbraucherschutzministeriums, die also jetzt auch auf den Digitalkompass zum Beispiel hinweisen, eine Anlaufstelle für Senioren, die gerade auch in Corona-Zeiten mögliche neue digitale Angebote anbietet. Da kann man sich austauschen, da kann man seine Ängste teilen. Dem digitalen Engel ist ebenfalls die Möglichkeit gegeben, sich mit Experten oder auch einfach mit Altersgenossen auszutauschen. Denn das ist auch eine Erfahrung. Digital ist schön, aber analog ist manchmal noch schöner. Das heißt nicht, dass man das eine gegeneinander ausspielt, sondern dass man sich im persönlichen Austausch und sei es auch im Video mit anderen Menschen doch immer noch die Dinge besser auch erklären und auch sich besser verstehen kann.
Video ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja über Falschmeldungen gesprochen. Oft stellt man sich die natürlich vor wie so ein Nachrichtenartikel oder ein Merkblatt, was dann aber einfach gefälscht ist. Aber ich nehme an, dass im Jahre 2020 die Dinge auch anders daherkommen. Wahrscheinlich auch mit Video über WhatsApp als Sprachnachrichten. Was gibt's da alles?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe nicht nur die Falschmeldungen, die ich über eine SMS weitergeleitet bekomme, die Falschmeldungen, die ich über Portale, die vorgeben, Nachrichtenportale zu sein, vorgelegt bekomme. Nein, es gibt heute auch die Möglichkeit, Bilder zu manipulieren, dass dort plötzlich irgendwas in den Hintergrund geschraubt wird.
Wir haben darüber gesprochen, wie viele Falschmeldungen es in Corona-Zeiten gab und gibt. Wie könnte denn so eine Fälschung, wie könnte so ein manipuliertes Bild in Sachen Corona aussehen?
Ja, bei Corona könnte man sich vorstellen, irgendwelche schlimmen Zustände vor einem Wahrzeichen, das man sogar kennt. Und dann wirkt das insgesamt wie eine chaotische Situation. Ich kann Sprachen ergänzen, das heißt, ich kann auf ein Video eine Nachricht draufspielen, sodass ich plötzlich das Gefühl bekommen könnte, hier sitzt die Bundeskanzlerin und sie sagt etwas, was sie aber gar nicht gesagt hat. Das ist dann manipuliert. Das wäre absolut denkbar, das Szenario. Das ist bislang zum Glück so noch nicht groß passiert, sodass wir uns aber am besten davor schützen können, indem wir wissen, Vorsicht, auch bei unglaublichen Bildern im wahrsten Sinne, das könnte auch gefälscht sein.
Also das heißt, ich sehe ein Bild, wie irgendwas zum Beispiel in Berlin passiert, es ist aber gar nicht in Berlin und ich höre die Kanzlerin, aber es ist gar nicht die Kanzlerin. So weit sind die Fälscher schon, ja?
Das wäre absolut denkbar, das Szenario. Das ist bislang zum Glück so noch nicht groß passiert, sodass wir uns aber am besten davor schützen können, indem wir wissen, Vorsicht, auch bei unglaublichen Bildern im wahrsten Sinne, das könnte auch gefälscht sein.
Wenn ich jetzt deine Tipps befolge und wenn ich mich vielleicht auch noch anderweitig informiere, zum Beispiel gibt es ja Links zu vielen Seiten gegen Fake News auf der Homepage unseres Projekts. Wenn ich also eindeutig weiß, okay, das ist ein gefaktes Video oder das ist eine Falschmeldung, gibt es irgendeinen Ort, wo ich das melden kann? Kann ich dafür sorgen, dass sich sowas nicht weiterverbreitet oder müssen wir einfach damit leben, dass die Dinge, wenn sie einmal im Umlauf sind, auch immer wieder kommen?
Ganz klar, jeder von uns kann hier einen Beitrag leisten, nicht nur, indem man also selber sich davor schützt, dass man nicht selber drauf reinfällt, dass man nicht andere versehentlich mit reinholt, indem man das dann weiterleitet, zum Beispiel eine Falschmeldung. Nein, genau wie du gerade fragst. Es gibt zum Beispiel das Sicherheitsbarometer, also kurz auch die SIBA-App, die ist garantiert kosten- und frei und erhebt auch keine Daten. Die wurde zusammen mit den Sicherheitsbehörden auch von Deutschland Sicher Netz rausgegeben. Ja, und hier kann man über den SIBA-Melder informieren, wenn eine Falschnachricht zum Beispiel begegnet ist und dann wird das geprüft von der Redaktion und wird an alle Abonnenten, das sind über 100.000 Teilnehmer, rausgegeben und gewarnt und dann kann man selber einen ganz konkreten Beitrag dazu leisten, dass die Falschnachrichten keine Chance haben bei uns.
Jetzt gibt es die viel diskutierte und gut funktionierende Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts, entwickelt im Auftrag der Bundesregierung. Aber es gibt auch viele andere Apps, die Corona im Titel tragen, die behaupten, in Sachen Corona zu helfen, einen zu unterstützen. Und die heftig beworben werden zum Teil. Worauf muss ich achten, wenn ich mich für solche Apps interessiere?
Ja, Corona-Apps, es ist so, dass es gerade sehr viel digitale Hilfestellung gibt, auch in Form von Apps, zum Beispiel beim Thema Gesundheit, beim Thema Reisen, Versorgung, auch Bildung, Schule. Aber davon gibt es eben ein paar schwarze Schafe. Mhm. Die Motivation ist, dass sie also Zugriff auf ihre Daten haben wollen, auf Mikrofone, Kamera. Solche Corona-Apps bitte unbedingt vermeiden. Darauf sollte man bitte nicht reinfallen.
Wir haben hier schon wiederholt von der Corona-Warn-App gesprochen, der offiziellen App der Bundesregierung. Gibt es daneben noch Apps, die Deutschland sicher im Netz empfehlen kann?
Also bei den Apps würde ich definitiv immer gerne auf die offiziellen Angebote verweisen. Im Übrigen, wenn man was Neues entdeckt, es soll ja auch erlaubt sein, unbedingt sogar, dann aber prüfen, zum Beispiel mal über eine eigene Recherche im Internet, wie sind die Erfahrungen mit dieser App? Gibt es vielleicht Erfahrungen, die sagen, das nutzt nichts oder es ist besonders hilfreich? hilfreich, wenn man da sich ein bisschen selber auch aufschlaut über Apps, die interessant klingen, dann will ich da auch ausdrücklich sagen, da kann man dann auch gute Dinge mal bei finden, muss man aber, das haben wir ja eben besprochen, schon Augen aufmachen.
Jetzt haben wir viel über Risiken gesprochen, ist ja auch klar, wir wollen ja da Aufklärung für Aufklärung sorgen. Was würdest du sagen? Ihr habt ja auch sehr gute, sehr einsteigerfreundliche Ratgeber bei Deutschland sicher im Netz auf den Seiten, wie man zum Beispiel sichere Passwörter verwendet, wo man eben darauf achten muss, wenn man eine Nachricht bekommt von einem unbekannten Empfänger und so weiter und so fort. Würdest du sagen, man sollte sich trotz allem, trotz der Gefahren, über die wir gesprochen haben, unbedingt ins Internet trauen und diese Apps nutzen?
Ja, ich finde es ganz toll, dass du das auch nochmal ansprichst. Uns geht es natürlich darum, wie ich glaube, jedem, der guten Mutes ist, das Internet macht Spaß, es gibt ganz viele Möglichkeiten, man kann sich gut unterwegs wirklich informieren. Insoweit gehört es aber eben mit dazu, die Risiken etwas einzuschätzen, wie im Leben das ja auch ganz normal ist. Und dann haben wir aber auch die gute Nachricht, dann, wenn man sich da ein bisschen schützt, dann macht es eben doppelt so Spaß. Und insoweit kann ich auch nur dazu ermuntern, auch mal die Hilfsangebote anzunehmen, die es gibt. Digitale Chancen und andere Anbieter machen da wirklich tolle Arbeit. Das macht auch Spaß, sich da einfach mal durchzuarbeiten durch diese Texte. Die werden ja oft auch mit interessanten Videos hinterlegt. Aber auch die Nachrichtenportale bieten da wirklich spannende Sachen. Einfach mal loslegen. Das ist erstaunlich, wie die Dinge gar nicht so kompliziert sind, wie sie ja manchmal auch erscheinen.
Das war Dr. Michael Littger, der Geschäftsführer von Deutschland sicher im Netz. Die Links zu allen Webseiten aus unserem Gespräch finden Sie wie immer unter www.senioren.telefonica.de. Etwas, das Ihr Handy oder Tablet enorm viel sicherer machen kann, sind Updates einzelner Apps, aber vor allem Systemupdates, die Sie regelmäßig durchführen sollten. Wie das funktioniert und warum das eine gute Idee ist, habe ich mit Markus Becker besprochen, unserem Experten von der O2-Telefon-Hotline. Markus, wir wollen über etwas sprechen, was nicht nur von Senioren regelmäßig nicht so richtig verstanden wird und manchmal auch misstrauisch beäugt. Es geht um regelmäßige Systemupdates. Das Handy meldet sich ja öfter und sagt, hey, hier ist Software, die möchte geupdatet werden. Entweder tatsächlich das Betriebssystem des Handys oder eine App, die darauf installiert ist. Und ich zumindest habe den Eindruck, viele Menschen machen das gar nicht, wissen nicht, was sie damit anfangen sollen oder sagen sich, na scheinbar läuft doch alles, da werde ich nichts am System verändern. Ist das auch die Erfahrung, die du an der Hotline machst?
Absolut und Gott sei Dank immer weniger, weil das Verständnis in den Menschen wächst, dass solche Updates unbedingt erforderlich sind. Aber es gibt immer noch Menschen, die zu mir sagen, sowas mache ich nicht, weil der Hersteller des Gerätes versucht, mich auszuspionieren. Und wenn ich so ein Update mache, dann übermittle ich dem meine ganzen Daten, die ich auf dem Handy gespeichert habe. Und das möchte ich nicht. Da muss ich aber sagen, dass man da einem Irrglauben erliegt. Also es werden keine Daten übermittelt vom Gerät an den Handyhersteller, sondern es passiert nur in der umgekehrten Richtung. Mhm. Das heißt also, die Softwareentwickler, die dieses Betriebssystem auf meinem Gerät erfunden oder entwickelt haben, die arbeiten stetig weiter daran, kleine Fehler auszumerzen und die Schnelligkeit zu verbessern und die Genauigkeit der Software im Allgemeinen zu verbessern. Und immer dann, wenn sie einen kleinen Schritt gemacht haben, dann wird in regelmäßigen Abständen dieses sogenannte Update, nämlich diese bessere Version der Software, meinem Gerät zur Verfügung gestellt. Und ich kann nur dazu raten, sein Gerät softwaremäßig immer auf dem neuesten Stand zu halten. Ich wiederhole mich vielleicht, aber es ist nicht der Hintergrund der Hersteller, irgendwelche Daten von den einzelnen Nutzern zu bekommen, sondern ganz im Gegenteil, sie bei der Nutzung der Geräte zu unterstützen und das ganze System an sich so sicher wie möglich zu machen.
Also es gibt natürlich Apps, die auch Daten sammeln wollen, vor denen auch gewarnt wird. Darüber haben wir ja in diesem Podcast auch schon gesprochen. Aber wenn man erstmal eine App installiert hat und dann ein Update dafür bekommt, dann bedeutet das tatsächlich nur, dass dieselbe App in der Regel verbessert wird. Und da muss man sich dann keine zusätzlichen Sorgen machen. Finde ich super, dass du das nochmal so erklärst. Trotzdem kann ich mir vorstellen, wenn man das erste Mal macht, man lädt eine Software runter, dann wird ja das Handy, zumindest bei einem Betriebssystem-Update, auch oft neu gestartet. Das ist vielleicht für Leute, die das noch nicht gemacht haben, auch ein gruseliger Moment. Geht's überhaupt wieder an? Funktioniert's danach noch, oder?
Ja, absolut. Da habe ich dann auch schon einige Leute, die anrufen und sagen, ich habe gerade ein Update bekommen. Jetzt ist mein Handy ausgegangen, das ist schwarz, was mache ich jetzt? Aber da bekommt man ganz schnell Ruhe ins Gespräch, sag ich mal, indem man einfach zur Ruhe und Besonnenheit animiert und sagt, einen kleinen Moment warten. In den meisten Fällen starten die Geräte nach so einem Update, nach einer verkürzten Zeit, wieder neu. Das Display wird zu neuem Leben erweckt und leuchtet in hellen Farben. Falls das einmal nicht der Fall sein sollte, kann man in aller Regel durch das Betätigen des An- und Ausknopfes dem ganzen Spuk ein Ende bereiten, weil dann spätestens die Geräte einfach neu starten.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn Sie mehr über die Arbeit der Stiftung Digitale Chancen erfahren möchten, dann können Sie das im Internet unter digitale-chancen.de. Alle Links zu den Inhalten jeder Folge finden Sie unter www.senioren.telefonica.de. Diesmal sind das zum Beispiel Plattformen für mehr Sicherheit im Netz und gegen Internetmissbrauch. Viele Angebote darunter auch gezielt für Senioren. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Dann geht es um das Thema Einsamkeit und wie das Internet dagegen helfen kann. Machen Sie es gut und bis dann.